Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Podcast der BIS, der Bielefelder Initiative für sozialökologische Stadtentwicklung. Wir befassen uns in diesem Podcast mit den verschiedenen Aspekten der zivilen Nachnutzung der Kasernengelände in Bielefeld. Dabei stellen wir die Grundsatzfrage: Wem gehören die Gelände? Wem gehört die Stadt?
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In Episode 1 haben wir gezeigt, dass die Kasernengelände heute dem Bund gehören. Offen ist die Frage, zu welchen Bedingungen die Gelände an die Stadt Bielefeld zurückgegeben werden. Dazu ist es notwendig zu erfahren, unter welchen Umständen die damals städtischen Grundstücke an das Deutsche Reich zur Errichtung von Kasernen übergegangen sind. Christian Presch, Mitbegründer der BIS, hat dazu ein Gespräch mit zwei Experten geführt. Da das Thema und das Gespräch sehr umfangreich sind, haben wir es in drei Episoden aufgeteilt.
In der heutigen Folge wollen wir uns mit den historischen Verhältnissen befassen, wie das Gelände an der Oldentrupper und der Detmolder Straße entgegen der ursprünglichen Pläne unter Rudolf Stabenhorst in die Hände des Deutschen Reichs gelangt sind. Dazu begrüßen wir zwei Gäste, die uns viel hierüber berichten können. Dr. Jürgen Büschenfeld, Historiker, ehemaliger Lehrender an der Fakultät für Geschichtswissenschaft der Uni Bielefeld und ein profunder Kenner der Geschichte des Nationalsozialismus in unserer Region. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Unser zweiter Gast ist Ridwan Schiffci, Rechtsanwalt aus Bielefeld, mit dem wir eine rechtliche Einschätzung des Garnisonsvertrages und die Möglichkeiten der Zurückerlangung der Kasernengelände besprechen wollen. Auch Sie sind herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Büschenfeld, bevor wir in die Thematik um den Garnisonsvertrag einsteigen, könnten Sie uns einen kurzen Abriss schildern, was es für die Stadt Bielefeld bedeutet hat, 1919 das Russfeld, die heutige Rottstedt-Kaserne, und 1929 das Gelände an der Detmolder Straße, heute Ketterick, zu erwerben?
Ja, gern. Ich würde allerdings diese Entscheidung aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts schon in eine länger bestehende Tradition einordnen. Also seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, muss man sich überlegen, hatte sich Bielefeld ja schon zur Industriestadt entwickelt, also mit den bekannten Industriebetrieben, Spinnerei Vorwärts, Ravensberger Spinnerei, Metallindustrie. Die Stadt wuchs rasant von 10.000 Einwohnern 1850 bis zu über 60.000 Einwohner 1900. Und die Bevölkerungsentwicklung hatte der Stadt im Grunde keine andere Wahl gelassen, als ihre Tätigkeitsfelder im Rahmen der Daseinsvorsorge oder Leistungsverwaltung auszubauen. Also dazu gehören dann Gas, Wasserversorgung, Elektrizität, dann auch die ersten Straßenbahnen um 1900. Und Bielefeld war auch eine der ersten Städte, die sozusagen das Ganze als öffentliches Unternehmen, als die Vorläufer der Stadtwerke, städtisches Betriebsamt betrieben hat. Und das war auch erst möglich geworden, nachdem die Kommunen Schulden machen durften. Also die preußische Finanzpolitik war bis dahin sehr restriktiv. Und dann in den 1850er Jahren durften Anleihen aufgenommen werden. Und also die Stadtväter, das waren ja überwiegend Konservative, die wurden von den Wirtschaftsliberalen als Munizipalsozialisten beschimpft, was die aber wenig störte. Die mussten ja tätig werden, die mussten ja sozusagen die schnell wachsenden Städte organisieren. Und insofern war es völlig klar, dass Schulden gemacht werden mussten, um das Wirtschaftswachstum zu begleiten und auch zu befördern. Und zu diesem Politikfeld gehörte eben auch die städtische Bodenpolitik, die bereits bis zum Ersten Weltkrieg längst die Weichen dafür gestellt hatte, auch gering verdienenden Bürgern der Stadt ein menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen. Und außerdem, das ist auch ganz wichtig, Erholungsflächen zu schaffen. Also Kommunalpolitik sollte im Interesse der Allgemeinheit betrieben werden. An diese wegweisende Kommunalpolitik wurde nach dem Ersten Weltkrieg wieder angeknüpft. um der Stadt ganz wichtige Spielräume für die Stadtentwicklung zu erhalten. Und dabei zog der Bielefelder Oberbürgermeister Stapenhorst an einem Strang mit seinem obersten Baubeamten, also Friedrich Schulz, der etwa Sporthallen, Sportplätze, Freibad, Grünflächen als vorbeugende Gesundheitsmaßnahme begriff. Und im Rahmen eines sehr modernen Verständnisses von kommunalen Zuständigkeiten skizzierte Schulz entgegen wirtschaftsliberaler Vorstellungen die Vielfalt der Aufgaben einer Stadt und klammerte gewissermaßen auch kulturelle Angebote nicht aus. Also es ging auch immer um Kultur neben der Gesundheit. Das ist sozusagen der Rahmen, den man kennen sollte.
In unserer Episode 2 sind wir übrigens ausführlich auf die Boden- und Wohnungspolitik im Rahmen eines modernen Verständnisses von Stadtentwicklung unter Oberbürgermeister Stapenhorst eingegangen.
Also ich finde sehr beeindruckend, dass ja eigentlich auch eine Diskussion damals war, die genauso aktuell heute wieder ist. Also eben genau, was soll die Stadt tun? Soll die Stadt Schulden machen oder nicht? Oder soll der Staat Schulden machen? Gut, das war ein richtig spannender Einstieg in dieses Thema. Kommen wir zur Machtergreifung der Nazis und der damit verbundenen Wiederaufrüstung. Haben die Nazis je ein Hehl daraus gemacht, welche Absichten sie verfolgen und wie sie sich an die geltenden Verträge gebunden fühlten?
Nein, überhaupt nicht. Also unmittelbar nach der Machtübernahme wurde schon darauf hingearbeitet, die sogenannte Schmach von Versailles zu tilgen, also den Versailler Vertrag aufzukündigen. Weniger jetzt durch ein konkretes Datum, sondern eher durch den Prozess der Entscheidungen. Dazu muss man allerdings sagen, dass das nicht nur auf der rechten Seite des politischen Spektrums den Menschen ein Dorn im Auge war, sondern zum Beispiel auch die Sozialdemokratie. Philipp Scheidemann hat also gesagt, wer diesen Vertrag unterschreibt, dem solle die Hand abfallen, Hand verdorren. Also die öffentliche Meinung war von Anfang an, seit Beginn der Weimarer Zeit, gegen den Versailler Vertrag gerichtet und insofern schon wenige Tage nach der Machtübertragung an die Nazis hatte Hitler sich den Spitzen des Militärs offenbart. Also es ging ihm nicht nur um Ausrottung des Marxismus, eine straffe autoritäre Staatsführung, um die Beseitigung des sogenannten Krebsschadens der Demokratie. Und dann kommt nämlich ein breiter Ausbau der Wehrmacht entgegen der Vorgaben des Versailler Vertrages, 100.000 Mann her, mehr dürfen es nicht sein. Und da war eigentlich schon klar, 3 Tage nach der Machtübertragung, das wird eine ganz andere Geschichte werden als vorher. Also Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, ganz wichtig, dann Eroberung neuen Lebensraums im Osten, das hat er alles schon angekündigt. Ne? Also mit einer rücksichtslosen Germanisierung des Ostens. Übrigens genau das, was die Machteliten im Ersten Weltkrieg auch auf die Fahne geschrieben hatten. Der Osten spielte immer eine große Rolle. Germanisierung des Ostens, das war schon Ziel im Ersten Weltkrieg.
Okay, also offensichtlich ließen ja auch die Nazis unter dem Oberbürgermeister Fritz Budde nichts anbrennen. Volker Paar berichtet in seiner 1981 erschienenen Chronik der Garnison Bielefeld, es war natürlich, dass der Gedanke an die Wiederbelebung einer Garnison in Bielefeld aufkam. Besprechungen hierüber führten am 17. Juli 1934 zu dem Ergebnis, dass vorläufig eine schwere Artillerieabteilung sowie ein Infanteriebataillon nach Bielefeld verlegt werden sollen. Die Bautätigkeiten waren schon in vollem Gange, als am 25. Juli 1935 der Garnisonsvertrag unterzeichnet wurde. Gut, jetzt wäre vielleicht nochmal ein Punkt, was ganz spannend in der Geschichte ist. Also die Rottstedt-Kaserne, heutige Rottstedt-Kaserne, die wurde ja als Langemark-Kaserne bezeichnet. Vielleicht können Sie da kurz sagen, was da der Hintergrund war.
Also es geht da um den Mythos Langemark. Ne? Und Langemark ist ein kleines belgisches Dorf. Und man kann sich ja fragen, was hat jetzt dieses kleine belgische Dorf mit dieser Kaserne zu tun? Und da sind wir dann wieder beim Ersten Weltkrieg. Da gibt es die Geschichte der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, dass junge Regimenter, also frisch von der Schule abkommandierte junge Soldaten, da in Langemark gegen die feindlichen Linien angerannt sind. Und dann die erste Höhe, es ging ja immer nur um ganz kleine Geländegewinne, die erste Höhe genommen hätten. Und das wurde alles so heroisiert. Man muss sich vorstellen, dass das natürlich ein ganz toller Anknüpfungspunkt war wieder für die Nazis. zu sagen, hier, Langemarck, da waren wir schon so erfolgreich. Wenn man dem Ganzen auf den Zahn fühlt, dann stimmt das natürlich alles nicht. Diese jungen Soldaten sind in die Maschinengewehrfeuer hineingelaufen und sind eines erbärmlichen Todes gestorben. Mhm. Aber Langemarck als Mythos war gesetzt. Und deswegen hieß das Ding dann Langemarck-Kaserne. Und ja. Die Straße, Oldentrupper Straße, hieß dann Langemarckstraße.
Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht. Heute wird ja der Garnisonsvertrag immer so dargestellt, als handelt es sich dabei um eine damals wie heute übliche Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsmaßnahme. Es lohnt sich, einmal genau darauf zu schauen. Im Garnisonsvertrag erklärt der deutsche Reichsfiskus seine Absicht, eine Garnison in die Stadt Bielefeld zu verlegen.
Für diesen Fall verpflichtet sich die Stadtgemeinde Bielefeld, als Entgelt für die ihr und ihrer Bürgerschaft aus der Garnisonsbelegung erwachsenen Vorteile zu folgenden Gegenleistungen. Hierzu zählen die Überlassungen der Gelände an der Detmolder, der Oldentrupper, der Ravensberger und an der Ostingstraße. Weiterhin übernimmt die Stadt die Kosten aller Infrastrukturmaßnahmen. Sie bleibt Schuldnerin für eine Restkaufgeldhypothek in Höhe von 354.200 Goldmark, gewährt einen Nachlass von 10% auf Strom-, Gas- und Wasserpreisen und sie verzichtet auf ihren Anteil an der Grunderwerbssteuer. Als Gegenbeitrag des Reiches wird lediglich die Verpflichtung dokumentiert, für die Errichtung der Bauten Firmen und Arbeitskräfte möglichst aus der Stadt Bielefeld und ihrer näheren Umgebung einzusetzen. Entscheidend und für die aktuelle Diskussion besonders wichtig ist der Paragraph 13 des Garnisonsvertrages, in dem es heißt, wenn das Gelände und die darauf entrichteten Bauten nicht mehr militärischen Zwecken dienen sollten, verbleibt das Gelände im Eigentum des Reiches. Jedoch ist in diesem Fall der Stadt eine Abfindung in Höhe des Wertes des Geländes und der dafür gemachten Aufwendungen zu gewähren. Wenn ihr mehr zum Garnisonsvertrag und den Abfindungsverhandlungen wissen wollt, dann geht auf unsere Webseite www.bis.bürger-initiative.org.
Bielefeld war nicht die einzige Stadt, die einen solchen Vertrag abgeschlossen hat. Kennen Sie noch andere Städte?
Ja, es gab sicherlich viele andere Städte. Zum Beispiel die kleine westfälische Stadt Bünde hatte halt auch einen fast gleichlautenden Garnisonsvertrag, wobei ich noch nicht mal sagen kann, was da für eine Einheit jetzt stationiert werden sollte. Soweit ich informiert bin, gab es auch dann in Hessen, also in Kassel, gab es Garnisonen. Alle nach dem gleichen Muster. Die Städte, so war die Argumentation der Nazis, die Städte profitieren davon, dass sie Garnisonstadt werden. Ja. Also zum Beispiel die Industrie. Für Bielefeld war das eben so, dass man hoffte, dass die Metallindustrie und die Textilindustrie auf jeden Fall einen großen Aufschwung nehmen würden. Und weil das so ist, weil man das schon in Rechnung gestellt hatte, hatte die Stadt, das wurde einfach so verfügt, dieses Gelände unentgeltlich abzugeben. Also da gab es überhaupt keine Frage. Und die Stadtväter haben das, ich sage immer gerne, mit fliegenden Fahnen sind sie dem gefolgt. Ne? Weil auch da, Versailler Vertrag und dass man sich erhoffte von der Militarisierung der Gesellschaft, des Staates, dass man irgendwann diese Schmach von Versailles in Anführungsstrichen würde tilgen können.
Die Frage ist, welche Bedeutung hatten die Verträge im Zusammenhang mit dem damals geltenden Versailler Friedensvertrag und dem Briand-Kellogg-Pakt?
Könnte ich vielleicht auch noch ganz kurz was zu sagen? Ja. Also der Versailler Vertrag war ja damit angegriffen. Auf jeden Fall. Der Versailler Vertrag war angegriffen durch diese ganze Aufrüstung. Es hätte ja eigentlich nie passieren dürfen. Im Zuge dessen kamen noch andere Entscheidungen. Das Saarland wurde wieder angegliedert. Das Rheinland wurde wieder militarisiert. Es galt ja, war ja das entmilitarisierte Rheinland. Das wurde remilitarisiert. Und dann, wenn man das in der Geschichte weiterzieht, dann ist man 1940 beim Frankreich-Feldzug, da wurde sofort Elsass-Lothringen wieder angegliedert. Mhm. Na, also alles wurde getan, diesen Versailler Vertrag aufzukündigen. Und dieser Briand-Kellogg-Pakt, das war eigentlich ein Vertragswerk, was letztendlich den Krieg ächten sollte. Es war jetzt nicht verbindlich, aber allein die Tatsache, dass sich die großen Länder, die ehemaligen Feinde dazu aufraffen, zu sagen, wir wollen keinen Krieg mehr führen. Deutschland hatte, das Deutsche Reich hatte ja einen sehr klugen Außenminister seiner Zeit, Stresemann. Und Stresemann hatte schon im Vorfeld, also bis in Ende der 20er Jahre, immer mit diplomatischen Schritten versucht, den Versailler Vertrag abzumildern. Und es ist ihm auch schon fast gelungen. Und dann ist er gestorben. Also Stresemann ist leider in seiner aktiven Phase verstorben. Und als Hitler dann an die Macht kam, der hat sich da überhaupt nicht um Diplomatie gekümmert, sondern er hat das durchgezogen. Und der Briand-Kellogg-Pakt war dann im Grunde auch nicht mehr das Papier wert, auf dem er geschrieben war. Da hat sich niemand mehr drum gekümmert.
Gut, fragen wir Ridwan. Ridwan Schiffci, wie muss man die Verträge im historischen Kontext bewerten?
Also die historische Bewertung dieser völkerrechtlichen Verträge, die hat Herr Büschenfeld, denke ich, in den Kontext der Zeit gut eingeordnet. Interessant ist vor allen Dingen die Frage, die rechtliche Bewertung der Wirksamkeit dieser Verträge, insbesondere zum Zeitpunkt des Abschlusses eines Garnisonsvertrages. Das heißt also, wenn wir mal ganz rekapitulieren, der Versailler Vertrag wurde 1919 abgeschlossen. Das heißt also, es ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der dem Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg einiges aufgebürdet hat, insbesondere zur Frage der Militarisierung. Das Deutsche Reich hat dies unterzeichnet und hat damit auch mit dem Abschluss der Weimarer Reichsverfassung im Grunde genommen mitgeteilt, dass sie bereit sind, diese Bestimmungen des Versailler Vertrages als nationales Recht zu betrachten, weil so muss man das Ganze verstehen, dass wenn auf völkerrechtlicher Ebene zwei Staaten Verträge abschließen, dass diese im Grunde genommen in ihren Bestimmungen als einfaches Recht zu betrachten ist, also auf der Ebene beispielsweise von Vorschriften des BGBs oder von Verwaltungsverfahrensgesetzen. Das ist 1919 erfolgt und der Briand-Kellogg-Pakt ist auch ein solcher völkerrechtlicher Vertrag, aus dem aber nicht wirklich Konkretes abzuleiten ist. Nach der Machtergreifung 1933 hat Hitler eines nicht getan. Und zwar, er hat die Weimarer Reichsverfassung nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt also, die Gültigkeit der Weimarer Reichsverfassung bestand weiterhin. Und es ist bekannt, dass die Nationalsozialisten sehr stark sich auch an, sag ich mal, an dem Recht orientierten. Ihre Gewaltherrschaft versuchten sie mit Recht zu begründen. Das heißt also, sie waren im Grunde genommen Meister einer Diktatur auf rechtsstaatlicher Ebene. Rechtsstaat heißt nicht nur, dass es vereinbar ist mit Demokratie, auch eine Diktatur. Autoritäre Staaten können Rechtsstaat sein. Das heißt also, dass dort im Grunde um die Herrschaft des Rechts herrscht. Und das hat dazu geführt, dass im Grunde genommen die Bestimmungen, die zu Zeiten der Weimarer Reichsverfassung, zu Zeiten der Weimarer Republik, die noch in ihrer demokratischen Zeit abgeschlossen worden sind, wie diese völkerrechtlichen Verträge, ihre Gültigkeit weiterhin besaßen. Und das führt dann natürlich zu der entscheidenden Frage, inwieweit denn dieser Garnisonsvertrag im Lichte von völkerrechtlichen Bestimmungen, wie beispielsweise dem Versailler Vertrag, eigentlich gültig sein können.
Diese Feststellung werden wir uns jetzt erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Damit stellt sich ja die Frage, inwieweit die Garnisonsverträge vor diesem Hintergrund überhaupt gültig sind. Haben sie doch schon damals gegen geltendes Recht verstoßen? Dieser und weiteren damit zusammenhängenden Fragen gehen wir in der nächsten Episode nach. Es lohnt sich, am Thema dran zu bleiben.